Ja, heute haben wir das Thema Erwartung und Realität. Und ich habe mich enorm gefreut jetzt auf die heutige Predigt. Weil ich habe es wirklich in den letzten Tagen und zwei, drei Wochen an einem mir schon lange bekannten Text umeinander gedacht und betet und gelesen und vom Herr viel bekommen. Ich habe einen ganz neuen Einblick bekommen in die Geschichte von Josef. Viele neue Aspekte gesehen in einem Text, den ich eigentlich schon x-mal gelesen habe. Und das soll uns auch gerade schon ermutigen, die Bibel, auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen einen Abschnitt, dass wir ihn gleich noch einmal lesen. Weil Gott kann von ganz Neuem uns auch etwas mitgeben. Und ich habe mich auch gefreut auf die Predigt, weil es eine bekannte Geschichte ist, die aber extrem viel Hinweis für unsere Glaubenspraxis hat. Und heute werden wir nicht primär prophetische Dimensionen oder Strukturen von der Bibel kennenlernen, sondern wir wollen Glaubenspraxis in unserem eigenen Leben, wenn wir anfangen verstehen. Ich gehe ganz bewusst wieder ein bisschen zurück in unsere Geschichte, wo wir ja schon zwei Verkündigungen gehört haben. Und wir lesen noch einmal 1. Mose 37, Vers 2 bis 4. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Israel aber hatte Josef lieber als seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Und als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Also da haben wir noch einmal die Feststellung, dass der Josef der geliebte Sohn des Jakobs gesehen ist. Er hat also die Liebe von seinem Vater genossen, und zwar in einer sehr ausgedehnten Weise. Er hat einen bunten Rock bekommen. Und es heißt in Vers 3, Israel oder der Jakob hatte Josef lieber als alle seine Söhne. Also das ist eigentlich die Vorzugsstellung gesehen, wo der Josef genossen hat. Und dann, wenn wir weitergehen im Text, dann haben wir das auch schon gesehen. Der Josef hat zwei Träume. Und der erste Traum, Vers 6, heißt: Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist denn das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Der Josef hat zwei Träume gehabt. Man könnte ja sagen, es hätte ja gelangt, wenn er nur einen hat. Es ist ja mehr oder weniger das Gleiche drin. Aber es ist ein Prinzip Gottes, dass aus zwei oder drei Zeugen Mund eine Sache bestätigt wird. Wir sehen hier das Prinzip. Wir sehen hier, der Josef hat also zweimal einen Traum. Und zweimal wird aufgezeigt, dass er quasi auf modern Deutsch sagt man, eine Leaderposition hat. Also der Erste ist in dieser Gruppe drin. Und der Josef hat die Träume offensichtlich auch ernst genommen. Weil sonst hat er sie ja nicht erzählt. Also irgendein Aspekt in meinem Leben, den ich nicht ernst nehme, das vergesse ich meistens und erzähle es auch niemandem. Aber hier haben wir den Josef, der die Sache erzählt. Er hat es weiter gesagt. Und jetzt wollen wir einmal innehalten und sagen, ja gut, das ist der Josef, der hat die Träume gehabt. Aber wir können in diesen Träumen auch etwas sehen vom Josef. Es ist letztendlich die Vision für sein Leben gewesen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir nicht gewusst oder hätte man nicht können wissen, was soll das Ganze. Wir, die heute die ganze Geschichte kennen, bis zum 1. Mose 50, können genau einordnen das. Und jetzt sind wir bei einem Punkt auch hier. Wie viele Sachen in unserem Leben gibt es, die wir heute nicht einordnen können. Aber aus der Perspektive, die wir heute haben, auf das 1. Mosebuch, auf das Leben von Josef, müssen wir sagen, es ist ja hier alles gesagt über sein Leben. Ist ja alles so passiert. Und in diesen Träumen dürfen wir ruhig auch sehen, die Situation, dass wir Gläubige, die mit Gott gehen, eben auch von Gott irgendwann mal Zusagen kriegen. Nicht in Form von einer Radiosendung, die uns da plötzlich im Kopf abspielt. Aber dass wir irgendwo Gewissheit bekommen, dass das oder das oder das das Richtige ist für unser Leben. Jeder, der mit Gott eine lebendige Beziehung hat, hat sicher solche Situationen schon gehabt. Das kann zum Beispiel auch sein, dass ich irgendwo merke, der oder die Person soll mein Lebenspartner sein. Eine ganz wichtige Vision oder Programm für unser Leben, weil es das sehr stark beeinflusst. Oder dann gibt es Leute, die sagen, und das hören wir immer wieder in Zeugnis, dass Gott ihnen ganz klar gezeigt hat, dass sie in die Mission sollen gehen. Und sie machen ernst mit dieser Sache, gehen eine Bibelschule besuchen, lassen sich aussenden, nehmen Entbehrungen auf sich. Warum? Weil Gott zu ihren Herzen geredet hat. Und so gibt es viele Sachen in unserem Leben, wo wir vielleicht einen Ruf haben oder eine Verheißung oder eine Zusage oder eine Gewissheit. Und die Gewissheit tun wir dann meistens einmal zuerst für uns bewegen, aber irgendwann gehen wir ja ein bisschen an die Öffentlichkeit. Spätestens, wenn ich einmal, wo ich Nicole mal gefragt habe, bin ich einmal in einem sehr reduzierten Rahmen an die Öffentlichkeit getreten. Und irgendwann ist dann einmal angekündigt worden, dass wir uns verloben und heiraten werden. Und irgendwann hat es einmal ein Fest gegeben und jetzt ist es sogar amtlich eingetragen. Und das schon seit 35 Jahren. Minus 4 Wochen. Also, da sehen wir, der Josef hat eigentlich Träume gehabt und er hat irgendwo, wir kennen das Herz von Josef nicht abschließend. Vielleicht ist noch ein gewisser Stolz da gewesen, wir sind ja alles Menschen, haben Fleisch. Aber er hat das gesagt. Und er hat, und jetzt gehen wir zum Bild von der Einleitung, von ganz am Anfang zurück, er hat gesagt, in das Resort gehe ich jetzt in die Ferien. Oder? So schön wird es sein. Und jetzt ist es so schön gesehen, wir haben gesagt, die Resorts sind meistens am schönsten auf der Foto. Und wenn man dort ist, hat es gewisse Mängel. Und genau das ist ja passiert. Wir wissen ja, wie es weitergegangen ist. Er hat das erzählt und man hat ihn nicht in die nächste Sänfte eingepackt und gesagt, also, dann bist du jetzt halt der, wo wir uns vor dir verneigen. Nein, was ist passiert? Brüder haben ihn zuerst töten. Dann hat Gott in seinem Plan nicht zugelassen, dass sie ihn getötet haben. Und jetzt sind wir genau beim Punkt. Gott hat einen mehrstufigen Plan. Wir kennen ja die Josef-Geschichte. Wir wissen, er ist nicht getötet worden, er ist verkauft worden, er ist zum Potiphar, er ist ins Gefängnis gekommen, hat Träume gedeutet, er ist im Gefängnis geblieben, er ist rausgekommen. Und erst ganz am Schluss hat stattgefunden, was die zwei Träume sind. Und dazwischen war ein langer Weg. Macht es vielleicht ein bisschen Gling-Gling in unseren Köpfen, auch was unsere Leben anbetreffen. Also, es ist ganz anders, man sagt ja oft, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Er ist von den Brüdern verabscheut worden. Sie haben, wie wir es gelesen haben, sie konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Er ist eine abgrundtiefe Verachtung und Hass da gesehen. Statt dass sich die Garben verneigt haben, haben sie ihn gehasst. Das ist die Realität gesehen, wie das dreckige Hotelzimmer nicht so schön wie das saubere. Es ist eine Sünderkette vorgekommen, wenn wir sehen, hier bei diesen Brüdern, und das ist auch noch eine ganz interessante Sache, die hier steht, die der Folge ist. 1. Mose 5, 37, 35. Alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, zum Vater Jakob, der traurigst gesehen ist, dass sein Sohn gestorben ist. Ihn zu trösten. Was für Heuchler sind das gesehen? Zuerst tun sie der Bruder, wenn sie ihn töten, dann tun sie ihn verkaufen, dann sagen sie, er ist gestorben, bringen ein verblutetes Kleid. Und dann sagen sie, ja, du bist so ein armer Vater. Sättige Heuchlereien bringt nur der natürliche Mensch der Sünde zustande. Sie haben, jetzt muss ich schnell den Weiß sortieren wieder, sonst finde ich es nicht. Das heisst, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen, der Jakob, und sprach, ich werde mit Leid zu meinem Sohn in die Grube fahren, und sein Vater beweinte ihn. Also die Söhne vom Jakob, wo der Jakob zwar nicht tötet, aber verkauft haben, haben mit ihrem sündigen Verhalten viel Leid im Leben von ihrem Vater bewirkt. Und das ist auch etwas, was mir durch Mark und Bein gefahren ist bei dieser Sache, indem ich mir angefangen habe zu fragen, wo habe ich in meinem Leben, ohne dass vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst, im Leben von anderen Leid bewirkt. Wir sind ja irgendwo vernetzt miteinander. Wir reagieren so und der Mitmensch ist irgendwie negativ getroffen und beleidigt oder was. Und Leid entsteht durch mein Verhalten. Und es hat im Leben von der Nicole und mir ein paar sehr intensive Hiccups gegeben vor etwa rund 10 Jahren. Und erst in jüngster Vergangenheit ist uns an einigen Sachen klar geworden, nicht nur wie viel Leid haben andere uns gemacht, sondern wie viel Leid haben wir den anderen auch gemacht. Ohne es zu wollen, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und da sehen wir einfach an dieser Situation von dieser Familie Jakob, wie sündliches Menschenwesen, wie Sünde, einen grossen Einfluss haben auf unseren Mitmenschen. Und wenn wir vor Gott in einer gewissen Verantwortung leben, dann ist es wichtig, dass wir uns da auch offene Blick schenken. Die Geschichte von Josef hat also wunderschön angefangen. Man könnte auch sagen, er hatte eine Verheißung gehabt in seinem Leben mit zwei Träumen, oder? Und jetzt, was ist passiert? Eine Totalkatastrophe. Statt Segen ist er verkauft worden als Sklave und ist nach Ägypten abgeführt worden. Und aus der menschlichen Perspektive kann man sagen, total Crash. Aber wir wissen, und das ist das Interessante, dass der Schritt hat müssen sein. Das ist der erste Schritt von einer ganzen Sequenz, bis die Träume zur Erfüllung gekommen sind. Wir lesen in 1. Mose 39 weiter. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein Ägypter, der Kämmerer des Pharaos, der Oberste der Leibwache, das ist also eigentlich sagen wir mal, der Vizepräsident, wenn man so sagt, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und der Herr sah, das ist jetzt nicht Gott der Herr, sondern der Herr Potiphar, sah, dass der Herr, also Gott, mit ihm war. Und alles, was er tat, ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand in seinen Augen und sein Diener wurde. Er setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hände. Wer ist im Driver Seat? Gott ist mit Josef gewesen. Das ist die Situation gewesen. Er ist jetzt hier beim Potiphar gewesen. Gott hat es geführt. Man beachte, seine Brüder und vor allem sein Vater haben von dem allem nichts gewusst. Aber er war beim Potiphar und Gott hat ihm Gelingen geschenkt. Und dann heisst es weiter, und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hat, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen, und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles in Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich selbst um nichts. Schöne, super Situation wäre das für jeden Chef, oder? Kümmerte sich selbst um nichts, außer um das, was er aß und trank. Also das blieb Chefsache. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Das ist die Situation gesehen. Und jetzt könnte man sagen, hurra, es ist jetzt gar nicht so schlecht rausgekommen, oder? Wir wissen aber haargenau, dass es ja weitergeht. Das ist ja schön an dieser Geschichte, wir können die neu erleben, indem wir sie ja schon kennen. Und dann heißt es, und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, schlafe bei mir. Aha, jetzt kommt, was? Die Versuchung. Ist alles jetzt für Josef wieder in Ordnung? Ist zwar nicht bei seiner Familie daheim, aber er ist der Oberste im Hause Potiphar. Und jetzt kommt die Versuchung. Und der Vers 8 ist entscheidend. Er weigerte sich aber und sprach zur Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich selbst um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er in meine Hände gegeben. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Die Konsequenz wäre in der heutigen Welt ein bisschen öfters nötig. Weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun, das ist Worte Gottes, und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Die Versuchung verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Aber er gehorchte ihr nicht, dass er bei ihr schlief und bei ihr wäre. So, das ist die Versuchungswelle Nummer 1. Und jetzt kommt gerade die nächste. Und wir sehen, wie brutal die Welt ist. Weiter geht's. Es begab sich an einem dieser Tage, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Also jetzt ist die Frau Potiphar und der Josef allein. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Schlafe bei mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Fliehen wir die Sünde auch? Das Neue Testament sagt: Fliehe die Sünde, widersteht dem Teufel, aber vor der Sünde sollen wir fliehen. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen, und jetzt kommt der Hammer 2, verlündig: Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen, aber ich rief mit lauter Stimme. Das ist Realität in der Welt. 180 Grad verkehrt. Einfach die andere Richtung. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr hereinkam. Und sie sagte zu ihm in eben dieselben Worten und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Das ist ihm Josef widerfahren. Und als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig, verständlicherweise. Da nahm ihn Josefs Herr und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren, und er blieb da im Gefängnis. Also, wir sehen das Leben von Josef. Wir können so High and Low sagen, Digitaltechnik. Ja. High, er hat einen Traum, er ist der geliebte Sohn. Deck, er wird verkauft, ermordet, verkauft. Er kommt ins Haus Potiphar, wieder da oben. Deck, schon wieder in der Kiste. Das ist ein reales Leben von einem Menschen, der mit Gott geht. Sind wir auf das vorbereitet, dass das eben auch passieren kann. Und jetzt kommt der springende Punkt. Haben wir in diesen Situationen den Blick, wo eben Gott hat, wo vom Ende her schaut? Die Träume sind die Sicht vom Ende her. Wir haben auf dieser Welt viel Leiden zu ertragen. Aber haben wir den Blick aufs Ende? Nämlich, dass wir eine Verheißung haben auf eine herzliche Gemeinschaft ohne Leid, sagt der Petrus in seinem Brief, dass wir eine Ewigkeit werden haben mit Gott. Der Josef hat sich treu verhalten, und wir wollen zwei, drei Parallelen noch anschauen. Ich sehe gerade auf der Uhr, dass wir nicht mehr sehr viel Zeit haben. Wir haben Vorbilder Gottes in diesem Punkt. Das erste ist der Daniel. Wir müssen es nicht vorlesen, wir kennen die Geschichte auch, aber es ist vielleicht sehr wertvoll, wenn wir es trotzdem einmal wieder lesen. Was hat der Daniel? Der ist entführt worden und ist im Hof von Nebukadnezar gelandet. Und dort haben sie ihm gesagt: Du musst die Tafelkost vom Pharao, vom Nebukadnezar essen. Und er hat gesagt: Nicht, das machen wir nicht, weil das ist Götzenopfer dort drauf. Er hat gesagt: Dem widerstehen wir. Er hat ihm gesagt: Schau, wir wollen eigentlich Gemüse essen. Und glaub du mir, du Kämmerer, probier's 10 Tage aus und du wirst sehen, die 10 Tage Gemüse werden uns nicht schwächer sein, als wenn wir die üppigen Götzenopfer Fleisch vom Nebukadnezar gegessen hätten. Und so ist es passiert. Nach 10 Tagen waren die stärker als die anderen. Widerstehet dem Teufel und fliehet die Sünde. Und wir sehen, Gott legt sein Segen auf das. Nächste Sache, wenn wir lesen, sie ist sehr kurz und bündig, aber sehr beeindruckend. Daniel 3, Vers 17 bis 18. Dort geht es darum, dass der Daniel und seine 3 Freunde hätten sollen das Götzenbild anbeten. Auch das ist für sie nicht in Frage gekommen. Und das heisst in Daniel 3, Vers 17, was der Daniel sagt zu diesen Herren. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns retten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er retten. Das sind schon noch dicke Worte, oder? Da steht einer, der sagt, dort oben gesehen, der Ofen. Ziemlich glühig drinnen, dort fliegt er jetzt rein. Und da sagt, es kommt die Antwort, nein, unser Gott, o König, kann retten. Und das ist seine Glaubensgewissheit. Und jetzt kommt der Vers 18, der sehr wichtig ist auch für uns. Und wenn er es nicht tut, also wenn Gott nicht erretten würde, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Also mit anderen Worten, der Daniel zeigt uns da oder gibt uns Einblick in den Glauben hinein, wo er weiss, wir haben Gott, aber er weiss auch, dass es möglicherweise so ist, dass Gott nicht handelt in diesem Punkt. Und trotzdem tue ich das goldige Bild nicht anbeten. Trotzdem. Also da sehen wir ein Glaubensvorbild für uns, wo sich in einer Sättig, wie er sich in dieser Situation verhaltet. Und liebe Geschwister, und ich rede zu mir auch, es kommt viel Not auf uns zu. Die Frage ist nur, wie wir uns darin verhalten. Und das ist unsere Beziehung zu Gott. Nächstes Beispiel. Wir lesen den Text jetzt nicht in der Länge. Entschuldigung, habe ich ja gar nicht reingedruckt. Er denkt, das wird sowieso knapp. Der David. Er war verfolgt vom Saul und ist geflohen und ist in die Bergfeste von En-Gedi gegangen und ist das Hinterste dahinter gehockt. Und da kommt der Saul rein vorne. Und jetzt wäre ja die Chance da, mit eigener Kraft den Saul aus dem Weg zu räumen. Dann wäre ja die Verheißung, dass er der König von Israel ist, könnte dann eintreten. Aber der David hat gesagt, nein, es ist nicht an mir, den Gesalbten Gottes umzubringen. Also auch hier, ein Weg, der David hat das gewusst, er war gesalbt, aber er hat gewartet, bis Gott gehandelt hat. Und so geht das weiter, wir können hier sicher noch viele Beispiele nennen. Eins möchte ich noch rausstreichen, nämlich der Paulus. Er hat in Apostelgeschichte 19, Vers 21 gesagt, ich muss nach Rom gehen. Gott hat mir gezeigt, ich soll nach Rom gehen. Und im 1. Korintherbrief sagt er das, liebe Korinther, ich möchte jetzt nach Rom. Und auch der Römer hat er im Römer 1, Vers 10, das haben wir im letzten gesehen, vom Simon seiner Botschaft, der Wunsch von Paulus, er möchte die Römer sehen. Also das ist eigentlich, jetzt gehen wir wieder relativ nach an einem Leben von uns, wir haben irgendwie eine Zusage, eine Glaubenszusage, wo uns der Herr sagt, schau, du das und das, will ich, dass du im Leben machst. Und jetzt ist das beim Paulus so gewesen, dass er gesagt hat, ich will nach Rom. Und dann, was ist passiert? Er ist als erstes verhaftet worden in Jerusalem. Und wir kennen die ganze Geschichte von der Apostelgeschichte. Er ist dann unter Geleit der römischen Armee schlussendlich nach Rom gekommen. Also das Ziel hat sich erfüllt. Aber nicht auf dem Weg, wo er gemeint hat, dass es sich erfüllt. Weil bislang hat er ja seine Missionsreise gemacht und hat eigentlich geplant, einfach so mal nach Rom zu gehen. Und jetzt kommt er als Gefangener nach Rom. Wir sehen an all diesen Sachen und ausgehend vom Josef, dass wir Plan haben. Wir wissen, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Gott wird es in Erfüllung bringen, aber wenn du im Moment drin bist, sieht es nicht so drin. Das ist wie wenn wir hier die schöne Fotos haben und wir wissen, wir werden irgendwann mal dort hinkommen und jetzt ist das Zimmer noch dreckig und es stimmt alles nicht so. Aber Gott hat eine andere Sicht und Gott hat unser Endziel im Blick. Und das soll uns ermutigen, auf dem Lebensweg, wo wir hier sind, ernst zu machen. Seine Zusagen, sei es persönliche Zusagen oder allgemeine Zusagen in der Bibel, ernst zu nehmen und unsere Beziehung zu Gott klären und sagen, Herr, und an dir halte ich fest, weil du bist der, der mich ans Ziel bringt. Und wir dürfen lernen, dass die Sicht Gottes auf unser Leben, nämlich eine Rettung und eine Gemeinschaft in der Ewigkeit, wo keine Trübsal mehr wird sein, die zu erwarten. Und das gibt Menschen auf dieser Welt, nicht nur in der Bibel beschrieben, die das ausleben, sondern ich möchte hier eine Todesanzeige einblenden. Der Charles Moser ist mit mir zusammen im Verwaltungsrat von der Allunit gesehen. Er war der Direktor von der industriellen Betriebe Murten und ich habe nicht gewusst, dass er gläubig ist. Wir haben aber zusammen die Geschicke der Firma versucht zu strukturieren. Und vor etwas mehr, vor ungefähr einem Jahr, ist er unverhoffter Dinge, hat er per sofort den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt, weil er krank ist. Er hat Krebs gehabt. Und er hat gesagt, er müsse sich jetzt dieser Krankheit widmen und er tritt zurück. Er, hat auch seine Arbeit niedergelegt bei den industriellen Betrieben Murten. Und er ist am 16. Januar dieses Jahr ist er verstorben. Und seine Todesanzeige, das hat mich zu den Schuhen ausgeworfen. Da hat der Nicole gesagt, eine solche will ich einmal. Und er sagt da, er hat Krebs gehabt. Und er sagt ja, vielfach liest man in solchen Todesanzeigen, er hat den Kampf gegen die Krankheit verloren. Das ist ja oft in solchen Todesanzeigen, hört man das. Aber er sagt, die Krankheit hat nicht gesiegt. Nicht gesiegt. Ich habe den Kampf nicht verloren, sondern den ewigen Preis erhalten. So wie Jesus den Tod besiegt hat, so tue ich es. Amen. Und er unterschrieb es mit Nick Moser. Und das hat mich umgehauen. Da sitze ich mit jemandem in einem Verwaltungsrat, weiß nicht einmal, dass beide gläubig sind. Ja, oft eine typische Situation. Und dann müssen wir sagen, also an dieser Beerdigung, ein Kollege von mir sind gegangen, haben gesagt, sie haben keinen Platz mehr gehabt in der Kirche. Und möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir können unser Leben sehen aus der Perspektive Gottes. Das, was der Nick Moser hier macht, ist eine Perspektive Gottes. Und dass wir unsere Verheißungen und unseren Lebensweg können gehen mit dieser Perspektive. Dass wir ihn lieben und uns auch geliebt wissen. Und möge der Herr Gnade schenken, dass wir unerschütterlich sind in dieser Perspektive. Wir wollen darum jetzt noch still werden und zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Dank sagen, dass wir dürfen mit dir auch rechnen, dass du für uns auch unsere Sünden vergehst, dass du uns ewiges Leben schenkst, wenn wir an dich glauben. Wir danken dir von Herzen, dass wir eine andere Perspektive dürfen haben und dass wir dürfen mit dir verbunden sein. Das legen wir in deine Hand. Oder nehmen wir aus deiner Hand. Wir danken dir von Herzen und bitte schenk du uns Gnade, dass wir einfach in dieser Beziehung zu dir dürfen wachsen und stärker werden. Wir legen dir das an und geben dir einfach auch dir für das, was du uns sagst und mitgeben möchtest. Amen.